Working Beyond 9 to 5, der Podcast, in dem sich alles um Visionen für die Arbeitswelt der Zukunft dreht. Mein Name ist Katharina van Meenen-Röhrig. Mit meinen Gästen spreche ich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Human Resources. Wir erforschen die spannenden Chancen, die sich durch innovative Arbeitsmodelle, moderne Arbeitsumgebungen und leistungsstarke Softwarelösungen ergeben. Und los geht's! Let's design the future of work. Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des GFOS-Podcasts Working Beyond 9 to 5. Heute geht es um das spannende Thema Branding der Zukunft. Zu Gast ist ein absoluter Experte auf diesem Gebiet, Steven Lackmann. Steven ist Director Digital and Brand Strategy bei der Agentur Koch in Essen und hat in den vergangenen 2 Jahren auch das erfolgreiche Rebranding der GFOS verantwortet. Herzlich willkommen, Steven. Schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
Ja, vielen Dank, Katharina. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ich bin Steven Lackmann, ich bin 41 Jahre alt. Ich arbeite bei der Agentur Koch Essen, komme aus der Markt- und Werbepsychologie. Und mein Lieblingsthema ist das Thema Marke, neben allen digitalen Themen, die gerade da sind.
Deswegen sitzen wir hier zusammen, Steven. Also ich freue mich wirklich auch, dass du heute da bist und wir über dieses spannende Thema sprechen können. Steven, du bist Experte für Markenführung. Warum ist eine klare Markenidentität gerade vielleicht aufs B2B-Umfeld bezogen unerlässlich? Und was macht für dich eine starke B2B-Marke aus?
Ich würde das jetzt vielleicht vom Start weg gar nicht so auf den B2B-Kontext an sich eingrenzen, sondern lass uns einfach mal beim Thema Marke bleiben und was eigentlich eine Marke wirklich letztendlich tut. Ich habe da ein kleines Zitat mitgebracht, was das, glaube ich, ganz gut veranschaulicht. Das kommt eigentlich aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Österreicher in ihren Forschungen waren damals schon sehr, sehr weit. Ludwig von Mises, der mal gesagt hat, there is no sensible distinction to be made in a restaurant between the value created by the man who cooks the food and the man who sweeps the floor. Im Grunde genommen hat man schon Mitte des 20. Jahrhunderts, wo eigentlich die Wirtschaftswissenschaften vorherrschend waren, die Psychologie ist ja viel, viel jünger, schon eigentlich Marketing und Werbung sehr, sehr gut verstanden. The man who cooks the food ist der, der das Produkt letztendlich kreiert, der eigentlich den objektiven Wert schafft. The man who sweeps the floor ist derjenige, der den kontextgebenden Rahmen schafft, in dem ein Produkt, eine Leistung oder eine Dienstleistung wahrgenommen wird. Im Grunde genommen ist Produkt 50% heutzutage, würde ich sagen, und der Rest ist Wahrnehmung und Kontext, in dem ich gerade in gesättigten Märkten Produkte und Dienstleistungen und Marken wahrnehme.
Das ist ganz spannend. Ich erinnere mich gerade an eines unserer ersten Gespräche vor 3 Jahren oder so, Steven, wo du mal das Thema Framing auch aufgebracht hast. Kannst du das in diesem Kontext nochmal erläutern? Das war wirklich sehr spannend.
Ja, im Grunde genommen hat Marketing und Werbung in ihren Talenten eigentlich einen Auftrag, nämlich genau diesen Kontext so zu schaffen, dass Wahrnehmung auf Produkte und Dienstleistungen nachhaltig beeinflussen zu können. Also ich kann ein Produkt in einen anderen Kontext, zum Beispiel in ein Umfeld stellen oder mit gewissen Botschaften umkleiden und das objektive Produkt wird dann schlagartig anders wahrgenommen. Das kann auf Detailebene passieren, wie ich habe jetzt hier gerade ein schönes Erfrischungsgetränk, Geschmack oder eine Wahrnehmung auf Preis kann sich verändern, indem ich ein Produkt zum Beispiel in einem anderen Umfeld stelle. Ja, und wenn ich dieses Framing um dieses Produkt entsprechend so baue, dass ich dann Wahrnehmung am Ende lenke, kann ich unglaublich viel im Sinne der Bewertung auch von Produkten machen. Deswegen sagt man heute, die eine Hälfte ist das Produkt, das auch gut sein muss, das funktionieren muss und der Rest ist Marketing und Werbung.
Ja, es ist schon unglaublich, ne? Dieses Framing hat mich damals auch wirklich sehr beeindruckt, als wir vor unserem großen Thema Markenrelaunch standen. Könntest du mal mit deinen Expertenworten beschreiben, was für dich ein Markenrelaunch ausmacht?
Ein Markenrelaunch ist im Grunde genommen am Ende ein sehr, 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 sehr strategischer Prozess. Das sollte man bei allen Markenthemen, wo man den Kern einer Marke wirklich anfasst oder den nochmal neu überdenkt, beachten. Es ist nicht so sehr eine Arbeit in der operativen Ebene, also ich verändere, ich überlege mir Farbe oder verändere, bewerte Kreativität, sondern eine Marke ist sehr, sehr strategisch auch an das Unternehmen geknüpft und sollte auch immer sich matchen mit der Unternehmensstrategie, die man sich gegeben hat. So. Und je nachdem, inwiefern sich Unternehmen verändern, Marktbedingungen sich verändern, mache ich mir auch meine Überlegungen mit meiner Marke. So. Und im Grunde genommen gibt es dann viele Aspekte, die man adaptieren, weiterentwickeln oder vielleicht auch komplett verändern kann oder letztendlich muss. Das heißt, das kann visuelle Ausprägungen geben, die sich dann verändern. Die Werte oder die Gesamtpositionierung kann sich auf einmal verändern oder muss überarbeitet werden. Im Grunde um all das zu tun, um das Eingangszitat letztendlich dann auch immer wieder anwenden zu können, nämlich für meinen Geschäftszweck und für meinen Markt den richtigen Kontext zu schaffen, in dem ich eigentlich wahrgenommen werden möchte.
Ja, das ist wirklich spannend und das war damals ja bei uns auch genauso. Ihr habt euch ganz genau auch angeschaut, wie ist die Unternehmenskultur, was sind die Werte, was ist die Vision und wo will die GEFOS im Speziellen jetzt auch in 5 Jahren stehen, und daraufhin haben wir ja gemeinsam dann auch diese neue Marke entwickelt. Ist es für dich ein Unterschied, wenn du jetzt auf deine Kunden schaust, einen Markenrelaunch im B2B-Bereich zu machen als im Vergleich zum B2C-Bereich?
Nein. Also ich mache diese Unterscheidung auf der rein sehr markenstrategischen Ebene gar nicht. Am Ende müssen wir sowieso mit Menschen sprechen. B2B und B2C unterscheidet sich dann am Ende nur in der Operationalisierung, also dann in der wirklichen Anwendung der Marke. Es sind andere Werberäume im B2C. Gibt es andere Zielgruppen, die ich erreichen muss, andere Kanäle, die ich irgendwie benutzen muss. Na, dort macht man letztendlich die Unterschiede. Aber ich mache, wenn ich in Markenprozesse einsteige und wirklich hart an der Marke arbeite, erstmal überhaupt kein B2B und B2C Unterschied. Denn was man immer machen muss, ist aus unserer Sicht erstmal auch ein tiefes Verständnis von dem Markt an sich, in dem man sich bewegt, zu gewinnen. Und das muss man für B2C und für B2B sowieso in beiden Fällen tun.
Wenn man sich jetzt als Unternehmen dafür entschieden hat, einen Markenrelaunch zu machen, und ich meine, du hast das wirklich sehr, sehr häufig in deinem Leben schon gemacht, so ein bisschen Lessons learned, was sind so die häufigsten Fehler, die Unternehmen bei einem Markenrelaunch machen?
Die häufigsten Fehler, die gemacht werden, ist aus meiner Sicht vor allen Dingen, dass es nicht als eine strategische Komponente wahrgenommen wird. Meistens, und da spreche ich dann jetzt vielleicht auch von meinen Erfahrungen im B2B-Bereich, ist Marketing kein wirklich strategisches Silo häufig in Unternehmen. Also wird dann entsprechend mit den Ressourcen auch ausgestattet, sondern Marketing und Werbung und Kommunikation ist etwas, was man so mitmacht. Na, aber wenn man dann auf einmal merkt, dass man mit seiner Art und Weise, wie man kommuniziert oder wie man seine Marke dann oder auf einmal Marke vielleicht auch, ich sag mal, durch Zufall geworden ist, einfach über Zeit hinweg, dann in eine strategische Sackgasse gerät, dann merkt man natürlich auch, dass man dort arbeiten muss. Und häufig werden in diesen Prozessen nicht die wirklichen harten strategischen Diskussionen geführt, sondern es wird sich eher von Start weg in Kreativität und in der Bewertung von kreativen Ausprägungen wird dann diskutiert. Und das ist dann eigentlich eher schon die operative Ebene darunter. Erstmal ein wirkliches strategisches Verständnis vom Marktgewinn, erstmal die Unternehmensstrategie wirklich verstehen, das Unternehmen, die Kultur letztendlich verstehen, um dann eine sehr starke und konsistente Marke zu bauen und teilweise auch Markensysteme zu bauen. Man hat ja vielleicht nicht nur eine Marke, sondern mehrere, die ich dann gleichzeitig führen muss.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen sich natürlich mit dem Gedanken beschäftigen, vielleicht einen Markenrelaunch durchzuführen, aber vielleicht Sorge haben, die Identität zu verlieren. Diese Identität, die man vielleicht auch am Markt gewonnen hat. Wie schafft man das, die Identität beizubehalten bei so einem Markenrelaunch?
Ich glaube, dass man vom Start weg sich erstmal die Freiheit nehmen muss, überhaupt alles in Frage stellen zu dürfen. So, das ist, glaube ich, in diesem
Prozess. Ich erinnere mich gut daran.
Ja, ich bin manchmal auch sehr provokant, ich kann mich noch erinnern, aber ich glaube, dass es immer lohnenswert ist. Es kann dabei herauskommen, dass man wiedererkennende Merkmale, wiedererkennende Werte sozusagen dann halt mitnimmt. Aber es gibt auch häufig Fälle, und ich habe da jetzt mal ein Gedankenbeispiel beziehungsweise ein aktuelles Beispiel mitgebracht, wo man sich von allem auch gelöst hat. Ne? Also gerade die Automobilmarke, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, Jaguar, diese Gentleman-Marke, das Auto, dieses edle British-English-Auto, Und die haben sich in einer strategischen Sackgasse befunden. Mhm. In unserer Branche auch wird dieser Markenrelaunch von Jaguar sehr, sehr kontrovers diskutiert. Häufig sind dort Geschmacksfragen. Das ist ja nicht mehr Jaguar. Wo ist die Raubkatze? Mhm. Man hat an diese tradierten Wertewelten, die werden bewertet und diskutiert. Aber wenn man sich das Unternehmen Jaguar und die Marke Jaguar mal anschaut und die Grundvoraussetzungen, oder in der die sich befunden hatten, in so einem hart umkämpften Automobilsektor sich zu befinden, in einem sehr hochpreisigen Segment, waren die jetzt nur noch Nische. Mhm. Ja, und dann gekoppelt mit diesen ganzen E-Mobilitätswelten und Wellen, die letztendlich kommen, musste man sich wahrscheinlich bei Jaguar die Frage stellen, lohnt es sich, bei dem Altbewährten zu bleiben und das vielleicht zu adaptieren? Reicht es das? Oder müssen wir den Mut haben, alles in Frage zu stellen, um alles einmal umzuwerfen, auch sein Jahrzehnte aufgebautes Markendepot zu vernichten, um einfach neu jetzt zu sein und sich neue Chancen zu kreieren. Und ich glaube, dass das immer auch ein Risiko ist. Man wird das in der Zukunft sehen, ob es erfolgreich war oder nicht. Aber am Ende ist es auch das, was man im Geschäft ja immer tut. Es ist immer irgendwo auch eine Wette. Aber ja, das kann passieren und manchmal muss man das vielleicht auch tun. Ich selber bin immer ein Fan auch von Wiedererkennung, muss ich sagen, oder auch von tradierten Werten, zu schauen, dass man die mitnimmt oder dass man Teile davon beibehält. Aber ich nehme mir immer die Freiheit, alles überdenken zu dürfen.
Mhm. Ja, ich erinnere mich auch bei uns noch gut daran, dass wir am Anfang sehr darüber diskutiert haben und viel darüber geredet haben, inwiefern darf man alles in Frage stellen. Und wir haben uns am Ende dazu entschieden, wir dürfen erstmal alles für diesen Markenrelaunch auch in Frage stellen. Und ich glaube, das hat am Ende auch die Freiheit gegeben, eben diese ja wirklich großartige neue Marke dann auch zu erschaffen. Bei uns war so ein bisschen die Sorge am Anfang gar nicht mal so, wie der Markt das aufnimmt, weil wir uns da ziemlich sicher waren, dass wir das auch gut in den Markt getragen bekommen. Aber dieses GFOS Rot, dieses ehemalige, ich erinnere mich da gut dran, das war natürlich hier auch irgendwie Identität im Unternehmen. Ja, und da ist es natürlich super wichtig, die Leute mitzunehmen. Kannst du ein bisschen beschreiben, was so deine Erfolgsfaktoren dafür sind, dass auch natürlich die Menschen, die diese Marke ja letztendlich repräsentieren, diese Marke dann auch die neue Marke repräsentieren können?
Mhm. Für mich gibt es da, wenn es um die interne Kommunikation geht oder Mitarbeiter mitzunehmen, ist es ganz wichtig, ab einem gewissen Punkt in dem Prozess partizipative Elemente einzubauen. Also wirklich mitzunehmen, mitarbeiten zu lassen, bewerten zu lassen zum Beispiel. Aber dann, um wirklich erfolgreich eine Marke auch in der Mitarbeiterschaft oder im Unternehmen zu installieren, damit man das lebt, ist es total wichtig, drei Komponenten aufzubauen. Einmal Wissen. Also die Menschen müssen um diese Marke wissen, um die Inhalte wissen, warum man das jetzt sozusagen tut. Man muss Commitment aufbauen, dass sie die auch wirklich annehmen und adaptieren. Und es braucht Fähigkeiten. Fähigkeiten, sie wirklich umsetzen zu können, um Führungskulturen zum Beispiel der Marke auch anzupassen, um Arbeitswelten der Marke anzupassen. Ja, nur dann entwickelt sich aus meiner Sicht, wenn man drei Komponenten wirklich gut spielt, ein markenkonformes Verhalten. Und dann hat man eigentlich nicht mehr so die Probleme. Schlimm ist, wenn Menschen oder Mitarbeiter uninformiert sind, nicht wissen, warum, dann wird das als Spielerei oder als Fantastei bewertet, sehr, sehr häufig. Das habe ich sehr, sehr häufig auch erlebt, weil das so rein so top-down aufoktuiert wurde, diese Entscheidung, man die Menschen nicht mitgenommen hat. Also diese drei Komponenten, Wissen, Commitment, Fähigkeit, sind essentiell in jedem Markenprozess, wenn man eine Marke in einem Unternehmen einführt. Und vielleicht erinnerst du dich daran, wie wir angefangen haben, bei eurem Top-Management Wissen, Commitment, Fähigkeit aufzubauen und das dann runter zu kaskadieren bis wirklich ganz unten in der Pyramide.
Ja, ich weiß auch noch, ich war wirklich vom ersten Tag an begeistert von dieser neuen Marke und wir haben die dann ja auch gemeinsam mit Countdown hier im Unternehmen gefeiert und es ging wirklich extrem schnell, dass auf einmal alle gesagt haben, ich bin Clear Petrol. Ja, ich bin nicht mehr rot, ich bin Clear Petrol und das ist ja unsere neue Farbe. Da kommen wir auch so ein bisschen für mich zumindest zum Herzstück von so einem Rebranding. Aus deiner Sicht gesprochen, welche Rolle spielt das Logo, das Design des Logos bei einem Relaunch?
Eine große. Eine sehr, sehr große, weil am Ende sind das die visuellen Ausprägungen, die ich dann am Markt platziere. Ja, das ist dann am Ende ja meine Markierung, die ich im Grunde genommen setze, meine Flagge, die ich hisse, unter der ich meine Marke, mein Verhalten, mein unternehmerisches Tun am Ende letztendlich versammle. Ja, und man muss das gut finden, man muss sich wohl dabei fühlen, es muss modern sein, nicht gezwungen modern im Sinne von Trends, weil sonst wird es vielleicht dann irgendwann zu nervös, aber dass man das Gefühl hat, man ist sehr, sehr zeitgemäß aufgestellt. So, und dann trägt man ja ein Signet oder ein Logo oder ein Wappen ja auch gerne.
Ja, wir tragen es tatsächlich mit Stolz und natürlich noch größerem Stolz, seitdem wir den German Design Award 2024 gemeinsam gewonnen haben. In der Kategorie übrigens Brand and Identity. Das war uns von Anfang an ja, Steven, auch ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, wir wollen auf jeden Fall die Identität dieses Unternehmens und der alten Marke in der neuen integriert haben. Wie habt ihr das gemacht?
Im Grunde genommen haben wir das gar nicht gemacht, sondern in dem Moment, muss ich sagen, habt ihr das gemacht. Aus meiner Sicht gab es dort zwei Komponenten, die extrem wichtig waren. Ihr habt vertraut, also ihr habt diese Marke einfach einer Gruppe übergeben und habt aus Unternehmensführungssicht eigentlich überhaupt gar nicht eingegriffen in der gesamten ersten Phase, was ich für sehr, sehr wertvoll erachtet hatte. Dementsprechend hatte man einen totalen Freiraum und eine freie Kultur, alles wirklich hinterfragen zu dürfen. Ja, man ist ja vielleicht nicht immer so offen, wenn der Chef dann mit am Tisch sitzt, der dann immer auch gerne mal eingreift oder korrigiert oder wieder die Leitplanken oder so neu setzt, sondern es gab eine totale Freiheit. Und die zweite Komponente war, ihr habt das Projekt sehr, sehr ernst genommen, als wirklich strategisches Schwert sehr, sehr ernst genommen und dementsprechend auch mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet. Und dann haben wir gesagt, damals schon vom Start weg, dann lass uns das auch so ernst nehmen, wie es halt auch ist und dann die Kriterien auch erfüllen und uns entsprechend so aufstellen in diesem ganzen Prozess, dass es auch einen Preis gewinnen kann. Unter anderem auch als motivatorischen Anker für uns als Agentur, aber auch vielleicht für die Mitarbeiter der GFOS, dann bei so etwas dann nochmal mitzuarbeiten.
Ja, absolut. Also ich glaube, viele hier im Unternehmen sind sehr stolz darauf, auch ein Design Award Winning, in einer Design Award Winning Company jetzt zu arbeiten und leben das auf jeden Fall sehr, sehr intensiv mit. Mhm. Kurze Frage noch zum Thema Employer Branding. Welche Bedeutung hat so eine Marke in der heutigen Zeit für das Employer Branding, deiner Meinung nach?
Eine ganz große. Also es steckt ja eigentlich schon im Namen drin. Am Ende ist es ja eine Arbeitgebermarke. Gibt mehrere Möglichkeiten, so etwas zu spielen. Ist die Unternehmensmarke auch gleichzeitig die Employer Brand oder gibt es eine separate Employer Brand? Aber am Ende transferiert man seine Markenwerte nur und übersetzt sie in einen HR-Kontext. Ja, und passt am Ende Arbeitswelt, Führungskultur, Arbeitsinhalte, wie ich als Arbeitgeber wahrgenommen werde, passt man sozusagen im HR-Kontext an. Und am Ende ist es auch so, nicht nur wie bei Produkten, auch auf diesem Arbeitgeber-Arbeitnehmermarkt. Wir haben ja die freie Wahl, wir können auf der gesamten Welt arbeiten. Es gibt wenig limitierende Faktoren. Der Kampf der Talente ist immer noch da. Und genauso wie ich Produkte und Dienstleistungen wahrnehme, nehme ich als Mensch auch Arbeitgeber wahr.
Ja, und da wird natürlich sicherlich die Markenidentität eine extrem große Rolle spielen. Insofern können wir nur alle Unternehmen ermutigen, auch einen Markenrelaunch vielleicht durchzuführen, wenn man darüber nachdenkt. Könntest du genau für diese Unternehmen vielleicht nochmal die wichtigsten Takeaways zusammenfassen? Was ist zu beachten, wenn man so einen Markenrelaunch plant?
Einen sehr, sehr strategischen Prozess zu initiieren, das als wirklich Strategie zu begreifen. Ich würde immer empfehlen, das auch nah an die Unternehmensstrategie zu koppeln, dass dann auch am Ende dann die Skalierbarkeit, das Markenfundament auch am Ende das unternehmerische Tun darstellen kann, auch für die Zukunft aufgestellt wird. Cross-funktionales Team bauen, nicht in Silos denken, Silos aufbrechen, unterschiedlichste Menschen mit in diesen Prozess einzubeziehen, und Denkbarrieren fallen zu lassen.
Ja, sehr, sehr spannend, lieber Steven. Vielen Dank. Ich komme jetzt auch schon zur Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle. Stell dir vor, du bist der kreative Kopf von Designing the Future of Work. Welche Arbeitswelt der Zukunft würdest du erschaffen, wenn alles möglich wäre?
Wenn alles möglich wäre. Oh, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das wäre eine Arbeitswelt, die aus meiner Sicht inhaltlich getrieben wäre, von dem Hunger wirklich Neues zu entdecken. Also ich liebe die Situation, in der ich letztendlich bin. Jeder Tag ist Tag 1 und jeden Tag passiert irgendwas Neues. Und ich lasse mir und auch meinen Kollegen und Kolleginnen alle Freiheiten, die Dinge nochmal neu zu entdecken und auch neu auszuprobieren. Es wäre ein sehr experimentelles Umfeld, ein sehr freies und offenes Umfeld, aber immer mit der Motivation auch, zu einem Ziel zu kommen, was man sich mal gemeinsam gegeben hat oder formuliert hat. Das kann sein, dass man ein Produkt baut oder dass man eine Fähigkeit erlangt oder dass man einen neuen Kunden gewinnt. Ja, das kann alles sein.
Es ist super spannend, Steven. Ich könnte wirklich noch länger mit dir jetzt hier sprechen. Das machen wir so ein bisschen offline danach noch.
Klar.
Wir sind nämlich leider schon wieder am Ende. Also ganz, ganz herzlichen Dank, lieber
Gerne.
Steven, für deine Zeit und die wirklich, wirklich spannenden Einblicke. Und natürlich auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten viel für sich mitnehmen, wenn Sie einen Relaunch planen oder wenn Sie vielleicht auch keinen planen, jetzt darüber nachzudenken, einen zu planen. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Am letzten April-Donnerstag heißt es wieder: Let's design the future of work.
Vielen Dank.